kein Eigeninteresse. Wir alle haben einen Interessenkonflikt und der ist ansteckend. In den 1960er Jahren herrschte Uneinigkeit in der Wissenschaft, ob Zucker oder Fett an den steigenden Zahlen von Herzerkrankungen schuld war. Im Jahr 1967 führten drei Wissenschaftler von Harvard eine Gesamtschau der bis dahin erfolgten Forschung durch, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde und mit voller Überzeugung auf Fett als Schuldigen verwies. Der Beitrag hatte, was wenig überrascht, großen Einfluss auf die Diskussionen über Diäten und Herzerkrankungen. Schließlich war und ist das NEJM ein prestigeträchtiges Blatt und die Forscher waren alle drei aus Harvard. Dass man dem Fett die Schuld gab und den Zucker entlastete, beeinflusste jahrzehntelang das Essverhalten von hunderten Millionen Menschen. Eine Überzeugung, die einen Wandel in den Essgewohnheiten bewirkte, der wiederum mit der massiven Zunahme von Fettleibigkeit und Diabetes in Verbindung gebracht wird. Der Einfluss dieses Beitrags und dessen negative Auswirkungen auf die Essgewohnheiten und das Gesundheitswesen in Amerika ist eine verblüffende Veranschaulichung dafür, wie wichtig es ist, dass kein Eigeninteresse vorhanden ist. Vor kurzem kam auf, dass eine Handelsgruppe, die die Zuckerindustrie vertritt, die drei Harvard-Wissenschaftler für das Verfassen des Beitrags bezahlt hatte. So ein Artikel des JAMA Internal Medicine vom September 2016. Da überrascht es nicht, dass die Forscher in Übereinstimmung mit der Agenda der Zuckerindustrie, die sie bezahlt hatte, die Methoden der Studien kritisierten, die eine Verbindung zwischen Zucker und Herzkrankheiten fanden und Studien verteidigten, die keine Verbindung fanden. Die Kritik oder Verteidigung der Studienmethoden über Fett und Herzkrankheiten durch die Wissenschaftler folgte demselben Pro-Zucker-Muster. Die Wissenschaftler, die damals beteiligt waren, sind heute alle tot. Doch wenn sie noch leben würden und wir sie fragen könnten, wäre es möglich, dass ihnen nicht einmal bewusst war, dass sie beeinflusst worden waren. Da es in der menschlichen Natur liegt, hätten sie wahrscheinlich zumindest ihre Schrift als wahr verteidigt und geleugnet, dass die Zuckerindustrie ihnen ihr Denken über das Thema diktiert oder beeinflusst habe. Jedenfalls hätte die Wissenschaft ihre Ergebnisse sehr viel skeptischer aufgenommen, wenn ihr Interessenskonflikt herausgenommen wäre. Denn man hätte die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass die Forscher aufgrund von finanziellem Interesse voreingenommen waren. Damals forderte das NEJM dahingehend keine Offenlegung. Das änderte sich 1984. Dieses Versäumnis verhinderte eine korrekte Bewertung der Ergebnisse und führte zur ernsthaften Schädigung der Gesundheit der Nation. Wir neigen dazu, Interessenkonflikte im finanziellen Sinn zu verstehen, wie bei den Forschern, die von der Zuckerindustrie bezahlt wurden. Doch Interessenkonflikte können in vielen Gewändern auftreten. Unser Gehirn hat eigengebaute Interessenkonflikte. Wir interpretieren die Welt um uns herum so, dass unsere Überzeugungen bestätigt werden, damit wir nicht zugeben müssen, etwas nicht zu wissen oder uns getäuscht zu haben, damit wir uns die guten Ergebnisse unserer Entscheidungen selbst zuschreiben können, um Gründe zu finden, dass schlechte Ergebnisse unserer Entscheidungen von Faktoren abhängig waren, die wir nicht kontrollieren können, um im Vergleich mit anderen gut dazustehen und um in einer Welt zu leben, in der es einen Sinn ergibt, wie sich die Dinge entwickeln. Von Natur aus haben wir immer irgendein Eigeninteresse. Wie wir Informationen verarbeiten, hängt davon ab, wie wir uns die Welt wünschen. Erinnern Sie sich an das Gedankenexperiment, das ich zu Beginn des Hörbuchs beschrieben habe. Wie die Schlagzeilen wohl gelautet hätten, wenn Pete Carrolls Pass Call den Super Bowl 2015 gewonnen hätte. Diese Schlagzeilen hätten von seiner Brillanz gehandelt. Die Menschen hätten Carrolls Entscheidung anders analysiert. Wenn man weiß, wie etwas ausging, schafft es einen Interessenkonflikt, der sich durch Resulting ausdrückt. Richard Feynman erkannte, dass es in der Physik, einem Wissenschaftszweig, den die meisten für so objektiv halten wie 2 plus 2 ist gleich 4, noch immer Voreingenommenheit bei Ergebnissen gibt, die man nachweisen kann. Er fand heraus, dass wenn diejenigen, die die Daten analysierten, die Hypothese, die geprüft werden sollte, kannten oder ahnten, deren Analyse mit höherer Wahrscheinlichkeit die Hypothese unterstützte, die geprüft wurde. Aber das Aufteilen der Daten ist anfällig für Voreingenommenheit, auch wenn es nicht bewusst geschieht. Gemäß einem Artikel von Robert McCune und dem Physik-Nobelpreisträger Saul Perlmutter in Nature von 2015 hat sich die ergebnisblinde Analyse in mehreren Bereichen der Teilchenphysik und der Kosmologie verbreitet, wo sie oft als die einzige Methode betrachtet wird, vielen Ergebnissen zu trauen. Da dieser Gedanke, eine willkürliche Variable einzuführen, sodass diejenigen, die die Daten analysieren, das Ergebnis, das sich der Forscher vielleicht erhofft, nicht erahnen können, in der Biologie, der Psychologie oder den Sozialwissenschaften kaum bekannt ist, schlossen die Autoren, dass diese Methoden das Vertrauen und die Integrität in viele Wissenschaften verbessern könnte, auch jene, deren Analysen stark anfällig für Voreingenommenheit sind, obwohl sehr viel davon abhängt. Ergebnisblindheit vermindert die Gefahr von Eigeninteresse. Wir können diese Idee der Ergebnisblindheit auf die Weitergabe von Informationen anwenden, wenn wir über sehr viel ehrgeizigere Vorhaben entscheiden wollen, wie eine Pokerhand zu beschreiben, einen Familienstreit oder die Ergebnisse eines Markttests für ein neues Produkt. Wenn die Gruppe uns dabei helfen kann, Entscheidungen auf unvoreingenommene Weise zu treffen und zu bewerten, wollen wir sie nicht auf dieselbe Weise infizieren wie die Datenanalysten, die die zu prüfende Hypothese erahnen konnten. Wenn man jemanden erzählt, wie eine Geschichte ausgeht, ermuntert es ihn zum Resulting und die Details so zu interpretieren, dass sie zum Ergebnis passen. Wenn ich eine Hand gewann, war es wahrscheinlicher, dass meine Gruppe meine Strategie als gut bewertete. Wenn ich verlor, wäre das Gegenteil der Fall. Gewinnt man einen Fall vor Gericht, ist die Strategie brillant. Verliert man, so wurden eben Fehler gemacht. Wir behandeln Ergebnisse als Anzeichen für gute Entscheidungen, so als würden wir Schach spielen. Wenn das Ergebnis bekannt ist, wird es die Bewertung der Entscheidung beeinflussen, sodass die Qualität der Entscheidung mit der Qualität des Ergebnisses übereinstimmt. Wenn die Gruppe blind für das Ergebnis ist, kann sie die Entscheidungsqualität viel genauer einschätzen. Die beste Art, dies zu erreichen, ist, Entscheidungen zu analysieren, bevor das Ergebnis bekannt ist. Staatsanwälte können die Prozessstrategie bewerten, bevor das Urteil kommt. Verkaufsteams können die Strategie bewerten, bevor sie erfahren, ob der Verkauf zustande kam. Händler können den Prozess überprüfen, bevor Positionen festgelegt wurden oder Optionen auslaufen. Wenn Sie nach einem Ergebnis Rat suchen, machen Sie es sich zur Gewohnheit, die Details zu nennen, ohne das Ergebnis preiszugeben. Im Poker ist es nicht praktisch, Hände zu analysieren, bevor man weiß, was dabei herauskommt, da die Ergebnisse innerhalb von Sekunden nach den Entscheidungen vorliegen. Um denen zu begegnen, verraten viele Pokerexperten das Ergebnis nicht, wenn sie sich Rat über ihre Spielweise holen wollen. Das wurde für mich so sehr zur Gewohnheit, dass mir gar nicht klar war, dass dies nicht für jeden die Norm war, bis ich anfing, Pokerseminare für Spieler zu geben, die noch nicht lange spielen. Wenn ich Hände als Anschauungsbeispiel vorführte, die ich schon gespielt hatte, beschrieb ich die Hand bis zu dem Entscheidungspunkt, den ich gerade behandelte, und nicht weiter. Ich ließ offen, wie die Hand endete. So war ich schließlich von meiner Pokergruppe ausgebildet worden. Wenn wir dann die Diskussion beendet hatten, war es irritierend, wie mich ein Raum voller Leute anstarrte, als ob ich sie am Rande einer Klippe hätte hängen lassen. Und? Wie ging es aus mit der Hand? Ich gab ihnen die rote Kapsel. Das ist doch gar nicht wichtig. Natürlich muss man nicht unbedingt eine Pokerhand beschreiben, um diese Strategie anzuwenden, mit der man seine Hörer vom Eigeninteresse abbringt. Jeder kann dazu eine Geschichte nur bis zu dem Punkt der Entscheidung liefern, um die es geht, und das Ergebnis weglassen, damit die Zuhörer nicht davon beeinflusst werden. Und dabei ist das Ergebnis nicht das einzige Problem. Überzeugungen sind ebenfalls ansteckend. Wenn unsere Zuhörer wissen, was wir für wahr halten, werden sie sich wahrscheinlich ziemlich große Mühe geben, unsere Überzeugungen zu rechtfertigen, oft sogar ohne dass ihnen das überhaupt bewusst ist. Sie werden einen ideologischen Interessenkonflikt entwickeln, der dadurch entsteht, dass wir unsere Zuhörer über unsere Überzeugung informiert haben. Wenn wir also versuchen, eine Information, eine Tatsache oder eine Meinung zu bewerten, sollten wir unsere Meinung vor unseren Zuhörern verbergen, wenn wir die Meinung der Gruppe erfahren wollen. Einfach gesagt, verfällt die Gruppe weniger leicht ideologischen Interessenkonflikten, wenn ihre Mitglieder das Interesse gar nicht kennen. Das ist das Argument von McCune und Perlmutter. Eine weitere Möglichkeit, wie eine Gruppe ihre Mitglieder von Voreingenommenheit befreien kann, ist ihre Fähigkeit zu loben, gegnerische Standpunkte zu diskutieren und den Wert in gegnerischen Positionen zu finden. Wenn Mitglieder der Gruppe unterschiedlicher Meinung sind, kann es sein, dass eine Diskussion nur wenig Wert hat, weil die Beteiligten dazu tendieren, ihre eigene Position zu bekräftigen. Und das führt oft zu einer Pattsituation. Wenn zwei Leute unterschiedlicher Meinung sind, kann ein Moderator sie dazu auffordern, die jeweils andere Position zu vertreten, mit dem Ziel, die besseren Argumente zu liefern. Das bewirkt, dass das Interesse in Richtung Offenheit für die gegnerische Meinung geht, anstatt in Richtung Bestätigung der eigenen ursprünglichen Position. Sie können die Debatte nicht gewinnen, wenn sie nicht schlagkräftig und glaubwürdig für die andere Seite argumentieren können. Wichtig ist dabei, dass die Gruppe eine Vereinbarung getroffen hat, dass die objektive Betrachtung von alternativen Hypothesen belohnt wird, sodass es sich besser anfühlt, die Debatte zu gewinnen, als die ursprüngliche Position zu unterstützen. Die Verstärkung durch die Gruppe soll die Teilnehmer davon abbringen, Strohmann-Argumente vorzubringen, wenn sie gegen ihre Überzeugung argumentieren, und sie dazu ermuntern, sich gut zu fühlen, wenn sie die Debatte gewinnen. Das ist einer der Gründe, warum es für eine Gruppe gut ist, mindestens 3 Mitglieder zu haben. 2, die unterschiedlicher Meinung sind, und einen, der moderiert. Allgemein habe ich festgestellt, dass 2 Menschen, deren Positionen bei einem Thema weit auseinander liegen, sich nach einer Debatte oder guten Erklärung der gegnerischen Position in Richtung Mitte bewegen. Ein solcher Austausch schafft ein viel tieferes Verständnis und eine tiefere Wertschätzung für andere Standpunkte, als sich nur die andere Perspektive anzuhören. Letztlich verleiht es uns ein tieferes Verständnis unserer eigenen Position. Noch einmal werden wir an die Aussage von John Stuart Mill erinnert, dass diese Art der Offenheit die einzige Möglichkeit ist, zu lernen.